Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung heute zum Thema moderne Tourismuskonzepte, Sharing Economy in Stadt und Land. Und dazu begrüße ich zunächst unsere Damen und Herren Sachverständige. Zunächst Herrn Dr. Klaus Doll. Herr Dr. Doll ist Projektleiter vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, ISI. Wir begrüßen Frau Dr. Ellen Madecker. Sie ist Head of Public Policy bei Airbnb. Herzlich willkommen in unserer Runde. Wir begrüßen Herrn Philipp Neuenfeld, Director PR and Public Affairs von Sixt. Guten Tag, Herr Neuenfeld. Wir begrüßen Michael Oppermann, Geschäftsführer vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Wir begrüßen Tobias Warnecke, Geschäftsführer vom Hotelverband Deutschland. Herzlich willkommen. Und last but not least, ganz kurzfristig eingesprungen und zugesagt, hat Olaf Zinne, Head of Government and Public Affairs von Enterprise Autovermietung in Deutschland. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen darüber hinaus heute besondere Gäste auf unserer Tribüne, nämlich die Studenten der Studienakademie Breitenbrunn. Ein herzliches Willkommen Ihnen oben auf der Tribüne. Wir begrüßen Sie alle Jahre und auch in diesem Jahr wieder, freuen uns nachher auf das gemeinsame Gespräch im Anschluss hier unten im Ausschusssaal. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, kann ich Sie darüber informieren, dass sich die Obleute im Vorfeld auf das übliche Prozedere bei unseren Anhörungen verständigt haben, dass wir zwei Fragerunden haben, a 6 Minuten. Das heißt, jede Fraktion stellt innerhalb von 6 Minuten die Fragen an Sie und Sie sind gefordert, in diesen 6 Minuten dann auch Ihre Antworten zu geben. Das geht, haben wir schon oft erprobt und als Orientierung dazu hilft Ihnen oben die Uhr auf dem Bildschirm. Und wenn es rot wird, dann blinkert es und ansonsten melde ich mich gern auch zu Wort, wenn Sie das aus dem Blick verlieren. Wir beginnen mit der SPD-Fraktion und das Wort hat Lena Werner. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie alle da sind heute und uns Ihre Berichte geschickt haben. Meine erste Frage richtet sich an Dr. Klaus Doll mit dem Blickpunkt vor allem auf die Sharing Economy im ländlichen Raum. Welche Potenziale haben wir da im ländlichen Raum? Wovon hängt der Erfolg und auch die Entwicklung gerade im ländlichen Raum von diesen Modellen ab? Und vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen, die man im ländlichen Raum im Vergleich zu Städten hat.
Genau, gerne. Wir haben uns angesehen in der Studie von vor ungefähr 2 Jahren die Potenziale von geteilten Automobilitätssystemen, also Carsharing und Ridepooling-Systemen in Städten und in ländlichen Räumen. Haben dafür das psychologische Wissen, das wir haben, wie verhalten sich die Menschen, eingebaut in Simulationsmodelle und haben die dann laufen lassen bis 2030. Natürlich so mit Blick, wie funktionieren diese Systeme heute. Und da sehen wir zu der Frage, welche Potenziale haben wir? Also bei diesen beiden Modellen, wenn wir uns erstmal das Ride-Pooling angucken, also Fahrten teilen mit in der Regel Kleinbussen, haben wir im Moment laut Datenbank des Verbands Deutscher Verkehrsbetriebe irgendwie 52 Projekte, die so ÖPNV-nah laufen in Deutschland. Real können es vielleicht ein paar mehr sein, die nicht erfasst haben. Aber es sind wenige im ländlichen Raum. Und wir sehen, wenn wir die Angebote erhöhen, und zwar so erhöhen, dass das die im Grunde auch die Nachfragestruktur der Menschen trifft, also dahin fahren, wo die Leute wollen, können wir die Menge so an Fahrten, die gemacht werden, verzwanzigfachen bis 2030. Also wir haben da ein enormes Potenzial. Im Carsharing sieht es heute schon schwierig aus, weil diese Projekte im Grunde nur dann laufen, wenn man den Markt gut kennt, wenn sie sehr viel personellen Einsatz der Organisatoren reingeben. Da sagen unsere Modelle selbst, wenn wir jetzt 10-mal so viele Carsharing-Fahrzeuge hinstellen, kriegen wir im Grunde nur eine Verdopplung ungefähr der Fahrtenmenge. Insgesamt erreichen wir dann im ländlichen Raum, und das ist für den ländlichen Raum schon gar nicht so wenig, etwa 1% der Fahrten, die mit diesen geteilten Diensten gemacht werden. Wenn wir die in ÖPNV integrieren und dafür vielleicht auch ÖPNV-Dienste flexibilisieren oder auch weglassen, dann können es auch mehr sein. Jetzt hatten Sie noch nach den Treibern und Herausforderungen gefragt. Also die Treiber im Ride-Pooling, also geteilte Minibusse, ist ganz klar das Angebot. Im Carsharing ist mehr die Frage, wie sind die Rahmenbedingungen für den privaten Pkw? Also wie entwickeln sich da die Kosten, die Einfahrtmöglichkeiten in Städte, mehr und mehr Tempo-30-Zonen und so, die es ein bisschen unattraktiver machen. Also wir haben zwei verschiedene Ansatzpunkte. Und die Herausforderungen bei beiden sind ganz klar die Geschäftsmodelle. Wir müssen einen enormen Aufwand treiben, sowohl im Carsharing als auch im Ride-Pooling, um jetzt wesentlich mehr Leute in diese Systeme zu bekommen. Und da sehen wir als Ausweg, ich hatte es schon genannt, eine Kooperation mit dem ÖPNV oder auch mit der Autovermietung zum Beispiel, dass man sagt, man nutzt Fahrzeuge eben in Schwachlastzeiten, gerade am Wochenende, wenn sie eher touristische Ströme haben für solche Mobilitätsdienste. Und hat dann durch den Tourismus vielleicht einfach noch einen Co-Benefit oder noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Aber diese Modelle, da müssten wir dann mit den Kollegen aus der Praxis reden, um zu gucken, wie tragen die tatsächlich.
Frau Werner, Sie haben noch 2 Minuten, oder? Okay, gut. Dann machen wir weiter mit der Unionsfraktion und Anja Kalitschek hat das Wort.
Ja, erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie uns so umfangreiche Informationen geschickt haben. Und ich würde gern mit Herrn Neuenfeld mal starten, weil was ich mich gefragt habe, diese ganze Sharing Economy ist zwar sehr alt, aber die neuen Möglichkeiten haben ja auch im Grunde, ich sag mal, für Sie jetzt neue Anknüpfungspunkte geschaffen. Buchungsplattformen, die ganzen Buchungsmöglichkeiten bei den Fluggesellschaften, weil das ist ja der Anknüpfungspunkt dann am Flughafen oder vielleicht auch mit der Bahn, am Bahnhof. Und das Zweite, was bedeutet in diesem Zusammenhang für Sie die Pauschalreiserichtlinie? Weil am Ende eine Kombination zwischen Flug und Mietwagen ist eine Pauschalreise, oder?
Vielen Dank erstmal für die Einladung und die Gelegenheit, auch hier ausführen zu können. Vielen Dank nochmal für die Einladung und die Gelegenheit, uns hier einbringen zu dürfen. Ich will mal mit dem ersten Teil beginnen. Die Möglichkeiten, die sich in der Regel reden wir ja über Apps, wenn es darum geht, oder über vereinfachte Websites, die es eben ermöglichen, dann über die verschiedenen Möglichkeiten einfacher zu buchen. So, ja. Ansonsten hat sich ja im Sharing, das haben Sie in Ihrer Frage ja schon angedeutet, im Grundsatz hat sich da erstmal wenig verändert in den letzten Jahren. Und das, was wir tun, nämlich das Vermieten von Autos, ist am Ende nichts anderes als ein Teilen eines Assets, nämlich in dem Fall eines Kraftfahrzeugs, in den verschiedenen Buchungsklassen. Und wir sehen das auch ein bisschen beim Carsharing, was wir ja mit anbieten, was wir über eine App anbieten, um eben, genau wie Sie es andeuten, es den Kunden da möglichst einfach zu machen. Aber wir sehen auch bei unseren Mitbewerbern, dass es da auch einen Trend gibt, Buchungspakete, Wochenenden, Wochenmieten anzubieten. Warum? Am Ende sind diese Geschäftsmodelle ähnlich, wenn man es vom Kunden her betrachtet. Ja, und das ist immer so ein bisschen unser Versuch zumindest, und ich nehme das in der Branche insgesamt wahr, da mehr vom Kunden her zu kommen, zu überlegen, wo es da eigentlich einen Bedarf. So, wenn ich jetzt so eine Kundenreise mal durchgehe, die Kundin kommt am Flughafen an, in der Regel bei touristischen Verkehren ist das der häufigste Fall. Ja, jeder Zweite sagen die Zahlen, kommt nicht mit dem eigenen Pkw, das heißt, die kommen mit der Bahn oder eben mit dem Flugzeug in der Regel an. So, was machen die dann, wenn die kein Auto haben, aber zum Bestimmungsort müssen? Dann mieten die sich ein Fahrzeug. So, das kann eben minutenweise sein, je nach Infrastruktur, das kann aber auch für eine ganze Woche sein. Hängt auch ein bisschen vom Fahrzeug ab, was ich brauche. Insoweit zu Ihrer Eingangsfrage, da hat sich nicht so viel verändert, wenn man das mal auf den Kundenbedarf bezieht. Und das versuchen wir mit unseren Produkten anzubieten und das macht die Branche insgesamt. Wir machen zu Ihrem zweiten Teil Ihrer Frage, sind wir zwar auch von anderen angebotenen Paketen mit dabei, wenn es darum geht, Mietwagenfahrten mitvermittelt zu bekommen. Davon profitieren wir, weil es ein Vertriebsweg ist. Aber die Buchung erfolgt bei den Kunden dann bei anderen, nicht bei uns. Ja, das heißt, das Flugticket bucht der Gast eben nicht bei uns, sondern am Ende bieten wir da mit einen Teil ihrer Reise an. Und das ist dann die Mietwagenfahrt in dem Fall.
Also nochmal die Nachfrage. Sie sind in dem Moment nicht verpflichtet, also als der Teil einer Pauschalreise zu werden oder die Verpflichtung, die sich aus der Pauschalreiserichtlinie ergibt, nämlich die Haftung für die Frage, wenn das nicht stattfindet, liegt dann entweder bei der Fluggesellschaft oder bei der Bahngesellschaft, weil die in der Regel die vorgelagerte Struktur ist, die man bucht. Oder wie verstehe ich das?
Soweit ich das verstanden habe, ist ja entscheidend, bei wem ich das buche. Ja, und wenn da ein Paket mit mehreren Leistungsbestandteilen angeboten wird und wir sind ein Teil dieses Pakets, aber sind nicht derjenige, der das Paket selber anbietet, das heißt schnürt, sind wir eben auch da nur nachgelagert betroffen. Aber das kann ich gerne nachreichen.
Darf ich noch eine zweite Nachfrage stellen? Was mich auch interessiert ist, für Sie ist das ja jetzt im Grunde, Sie sagen, es hat sich grundsätzlich beim Kunden in der Sache eigentlich gar nicht viel geändert. Aber Sie erreichen ja den Kunden nicht mehr so wie früher. Also früher habe ich ja ganz gezielt dann bei Ihnen auf der Homepage gucken müssen. Haben Sie Verträge mit den jeweiligen Plattformanbietern, Fluggesellschaften, Bahn oder auch Buchungsplattformen, Booking und so weiter, dass die im Grunde, ich sag mal, wie Sie mit denen dann im Grunde in Kontakt treten, weil am Ende, was die anbieten als besten Mietwagenanbieter, das können Sie ja nicht dem Zufall überlassen, oder?
Also wir haben natürlich ein Interesse, dass möglichst viele Kunden bei uns buchen. Und das geht manchmal über den Preis und manchmal darüber, was eben mit angeboten wird, ob wir da gelistet werden als möglicher, lieber Kunde, brauchst du noch einen Mietwagen für den Teil deiner Reise oder brauchst du den nicht? Und dann hängt es von unserem Vertrieb und den Interessen der jeweiligen Reiseanbietern ab, ob die uns mitlisten oder Wettbewerber oder eben eine andere Vergleichsplattform da listen. Inwieweit und mit wem es Verträge im Einzelnen gibt, kann ich nicht beantworten. Das tut mir leid.
Haben Sie, ich sag mal, eine Einheit in Ihrem Unternehmen, wo Sie die Preisangebote beobachten, also so amerikanisches Pricing, so nach dem Motto Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis? Oder wie stellen Sie fest, ich sag mal, wann Sie der günstigste Anbieter sind im Zusammenhang mit jemand anderem, mit Fluggesellschaften beispielsweise?
Also sicherlich werden unsere Preise sorgsam abgewogen und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die ich im Einzelnen gar nicht kenne. Deshalb kann ich die Frage nicht beantworten. Und das am Ende hängt es beim Kunden ja auch nicht nur an dem Preis, sondern auch daran, wo der Kunde, die Kunden, die aus ihrer Sicht beste Erfahrungen macht.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der Fraktion Die Grünen. Und das Wort hat Matthias Gassler.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und heute ist irgendwie so ein Sharing-Tag, weil heute Morgen gab es schon ein parlamentarisches Frühstück, wo es um die Plattform Shared Mobility ging, also E-Scooter und so weiter. Und wäre ja auch ein Thema für Tourismus. Aber wir haben ja hier auch andere genügend kompetente Leute, die man befragen kann. Und meine Fragen richten sich an den Hotelverband. Da habe ich drei Fragen, die sich auf das private Vermieten von Privatwohnungen in eigener Abwesenheit beziehen. Da gibt es ja entsprechende Plattformen, die sowas anbieten und einem übernehmen, das sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Die erste Frage dazu ist, wie ist denn da so die Wettbewerbssituation zu Hotels zu sehen? Sie haben ja da auch schon einen Bericht vorher abgegeben, wo Sie sich da sehr kritisch geäußert haben. Das bitte ich einfach ein bisschen näher auszuführen. Dann die Frage der Zielgruppe, ist es überhaupt identisch mit den Hotels oder sind es andere? Und die dritte Frage, man denkt da wahrscheinlich eher an die städtischen Räume. Ist es tatsächlich so oder gibt es diese Plattformangebote und funktionieren die auch in den ländlichen Räumen, die ja für den Tourismus ebenfalls wichtig sind?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich fange dann mal an mit den Wettbewerbsverhältnissen zur Hotellerie. Das ganze Thema der Sharing Economy im Wohnungsbereich ist ja aufgekommen vor 10 Jahren ungefähr. Da kamen die großen Plattformen auch hier nach Deutschland. Und was wir seitdem festgestellt haben, ja, da ist ein neues Angebot entstanden. Das entwickelt sich auch durch die Digitalisierung und den Plattformvertrieb. Ist das Wachstumspotenzial auch sehr groß? Man muss dazu sagen, das Vermieten von Ferienwohnungen und Häusern gab es ja auch schon vorher, auch als es noch kein Internet gab. Da war das halt sehr stark unterm Radar. Jetzt durch das Aufkommen der Plattform ist das sehr stark gewachsen, eine sehr hohe Dynamik reingekommen. Und mit einer gewissen Größe und einer gewissen Marktmacht dieser Portale kommt man da natürlich auch in Wettbewerbsbereiche, wo man sich gegenseitig quasi im gleichen Markt spielt. Da haben wir als Hotelverband auch, und nicht nur wir in Deutschland, sondern in ganz Europa gesagt, das Level Playing Field ist da nicht mehr ganz korrekt. Die Regularien, die quasi der klassischen Hotellerie aufliegen, sind doch um einiges größer als die völlig unregulierten Bereiche der Sharing Economy oder der privaten Vermietung. Und da sind wir ganz froh, dass es jetzt mittlerweile auf EU-Ebene zahlreiche Regulierungsvorschläge gibt oder auch Regulierungen, die schon in Kraft getreten sind, die dieses Wettbewerbsfeld oder diese Ungleichheit wieder korrigieren. Da ist die DAX 7-Verordnung beziehungsweise hier in Deutschland das Plattformsteuertransparenzgesetz, was die steuerlichen Aspekte da auf ein gleiches Feld bringt. Die Short-Term-Rental-Regulierung, die jetzt gerade diese Woche vom Europäischen Rat verabschiedet worden ist, bringt auch noch mal mehr Transparenz in diesen ganzen Bereich, weil das große Problem, was oft auch da war und was wir auch in den Zahlen immer noch sehen, so eine richtige Marktgröße wissen wir gar nicht, weil der Markt so kleinteilig und so fragmentiert ist, dass es da sehr schwierig ist, Zahlen zu bekommen. Durch die Regulierungen, die da jetzt auf den Weg gebracht sind, hoffen wir uns da mehr Transparenz. Und sind da auch, glaube ich, auf einem guten Weg, dass wir da diesen Graubereich ausleuchten können und dann auch auf einer Wettbewerbsebene stehen. Zu den Zielgruppen vielleicht noch ganz schnell. Ich glaube, das verschwimmt immer stärker. Das wird multihybrid. Ein Gast heute, der geht heute ins Hotel für eine Geschäftsreise, bucht dann für die Familie vielleicht einen Wellnessaufenthalt, geht aber auch, wenn er mit Freunden mal unterwegs ist, in eine Stadt, bucht er ein Airbnb-Angebot oder ein Privatangebot. Also ich glaube, die Zielgruppen verschwimmen da immer mehr. Sicherlich ist es noch bei den Plattformen eher noch ein bisschen die jüngere Generation. Die 60-Plus-Jährigen sind da wahrscheinlich noch nicht so stark vertreten. Aber man merkt auch, da geht es auch hin. Also das wird sich irgendwann verschwimmen. Noch zu den ländlichen Räumen, da sehen wir auch, die stärkste Konzentration war bisher natürlich immer in den touristischen Hotspots. Das können dann Großstädte sein, Metropolen, die sowieso ein großes touristisches Aufkommen haben. Das sind aber auch ländliche attraktive Räume, die Nordsee, die Ostsee. Da ist das Angebot halt auch vorhanden. Das war schon immer vorhanden, weil Ferienhäuser, die privat vermietet wurden, gab es an der Ostsee auch schon, bevor es Online-Plattformen gab. Natürlich ist da jetzt ein anderer Fokus drauf und es wird für Vermieter vor Ort auch viel einfacher, ihr Angebot sichtbar zu machen und zu vertreiben, was dann allerdings wieder dazu führt, dass es zu sozialen Ungleichgewichten führt, dass teilweise, das ist nicht immer so, aber gerade in touristischen Hotspots durchaus so, dass teilweise Stadtgebiete im Winter dann leer stehen, weil dort dann eben keine Touristen da sind und die Ferienhausvermietung nicht vorhanden ist. Und das kann zu Geisterstädten führen, was sicherlich auch nicht gewollt ist von den Gemeinden vor Ort. Und da ist es auch wichtig, dass man einfach steuern kann. Und durch die Regularien und Vorschriften, die ich vorhin angesprochen habe, sehen wir die Hoffnung, dass da die Gemeinden und Kommunen einen besseren Blick drauf haben, was dort passiert und gegebenenfalls dann auch gegensteuern können. Vielen Dank.
Damit ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Nico Tippelt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank den Sachverständigen für ihre profunden Zuarbeiten. Meine ersten Fragen gehen an Frau Dr. Madecker von Airbnb. Vielen Dank auch für Ihre Stellungnahme. Mich interessiert, wie Airbnb mit Städten und auch mit Organisationen in Deutschland zusammenarbeitet. Vielleicht können Sie näher darauf eingehen, ob diese Kooperationen auch im ländlichen Raum bestehen, wie sie dort bestehen, welchen Beitrag kann Airbnb aus Ihrer Sicht zur Stärkung eben auch ländlicher Regionen und zur Entlastung der Ballungsgebiete leisten. Auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung kommt Airbnb offensichtlich nach, indem sie zum Beispiel eine Initiative zur Förderung historischer Gebäude im ländlichen Raum unterstützen. Ich selber komme ja aus einem ländlichen Bereich. Wir haben in meiner Heimatstadt auch eine historische Doppelschlossanlage mit nationaler Bedeutung. Deshalb interessiert mich das auch besonders, was genau und mit welchem Hintergrund Sie Airbnb dabei unterstützen.
Ja, vielen Dank für die Frage, auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und zu den Fragen Stellung nehmen darf. Ich habe verstanden, drei Punkte, einmal Kooperation mit Städte, ländlicher Raum und zum Schluss das Thema, ich fasse es mal weiter, Kulturerbe. Zum einen Städte. Größere und mittelgroße Städte haben ja in der Regel irgendeine Form der Tourismusabgabe, die heißt Ortstaxe oder City Tax, je nachdem, wo man sich befindet. Und wir haben mit derzeit 4 Städten in Deutschland Kooperationen, wo wir über die Plattform diese City Tax automatisiert von den Gästen einziehen. In der Regel ist das ja Aufgabe der GastgeberInnen. Wenn wir das machen in Kooperation mit den jeweiligen Städten, Frankfurt ist ein Beispiel, Wiesbaden ist ein anderes Beispiel, hat das im Grunde Vorteile für alle. Zum einen werden die GastgeberInnen von entsprechender Bürokratie entlastet. Sie müssen also nicht kleine Quittungszettelchen ausstellen für oft in der Regel doch recht kleine Beträge. Für die Gäste macht es auch einfacher, vor allem weil sie volle Transparenz haben gleich von Anfang an über die Kosten ihres Aufenthaltes. Und natürlich ist es auch besonders praktisch einfach für die Städte, weil sie mit Sicherheit an bestimmten Stichtagen im Jahr über die Plattform die Tourismusabgaben in voller Höhe ausgeschüttet bekommen. Es gibt Planungssicherheit und es ist im Grunde auch de facto unmöglich, dieses System zu umgehen, weil es eben digital direkt an die Buchung gebunden ist. Das ist ein Beispiel für so eine Zusammenarbeit. Eine zweite ist das sogenannte Städteportal, ein Portal, das wir eingerichtet haben bei Airbnb für die Kooperation mit Städten und Tourismusorganisationen. Kann man sich vorstellen wie so eine Art Portal, bei dem man sich ein Login holt und dann mit einer E-Mail-Adresse sich einfach einloggen kann und dann auf tourismusrelevante Daten auf Airbnb zugreifen kann. Das ist spannend für viele Städte, eben weil sie eben wissen wollen, welcher Tourismus kommt über Airbnb, wie viele Gäste, welche Gäste kommen da, wo kommen die denn eigentlich her? Und was sind sozusagen so Buchungspeakzeiten? Und wir haben solche Kooperationen mit hunderten Städten weltweit. In Deutschland sind es derzeit 14, Tendenz steigend. Zum ländlichen Raum. Was da sicherlich spannend ist, ist, dass sich der ländliche Raum ja doch häufig hohen Leerstand sieht in vielen Gegenden in Deutschland, leider. Und dass sich da vielleicht ein Hotel ganzjährig gar nicht lohnen würde. Eine kleine Ferienwohnung oder das Teilen von einer Wohnung hingegen schon. Und insofern können halt gerade Ortskerne und alte Gebäude zum Beispiel gerade von der Revitalisierung über eine Ferienwohnung ganz besonders profitieren. GastgeberInnen verdienen sich etwas hinzu. Ich habe eine Zahl mitgebracht. Typische GastgeberInnen in der EU hat im Jahr 2022 rund 4.000 Euro dazu verdient pro Jahr. Und Gäste geben natürlich auch vor Ort Geld aus. Das sind ja diese wirtschaftlichen Effekte. Im Schnitt ungefähr 100 Euro am Tag gehen in die Gastronomie, in den Einzelhandel und dergleichen mehr. Wir beobachten auf Airbnb ein besonderes Interesse, ein gestiegenes Interesse am ländlichen Raum. Nicht zuletzt seit der Pandemie, aber scheint ein stabiler Trend zu sein. Und wir fördern den auch ganz bewusst. Und zwar durch unsere flexible Suche, die Gäste inspiriert, die also nicht unbedingt sozusagen, wenn sie Rom eingeben, auch Rom bekommen, sondern auch Vorschläge außenrum. Und wir können wirklich anhand unserer Daten nachweisen, dass es funktioniert. Und Gäste im Schnitt sich bis zu 8 Kilometer von dem sozusagen Hotspot, der ursprünglich gebucht worden wäre, entfernen. Das funktioniert innerhalb von Städten, also zum Beispiel von Mitte raus und dann nach Spandau vielleicht oder nach weiter in den Osten. Und es funktioniert eben auch in Richtung ländlicher Raum. Und Sie fragten noch nach der Initiative mit Schlösser und Gärten. Tatsächlich haben wir das eben vor etwa zwei Jahren als Trend entdeckt und haben die Schlösser und Gärten, eine nicht profitorientierte Organisation, im letzten Jahr mit 1,5 Millionen Dollar mit einer Spende unterstützt. Und die haben damit ein Förderprogramm aufgesetzt, um alte Gebäude, Kulturerbe wiederherzustellen.
Vielen Dank. Und das Wort hat Mike Monschik von der AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank den Sachverständigen, dass Sie heute hier Rede und Antwort stehen. Meine erste Frage richtet sich an den Herrn Oppermann vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Und zwar, ich habe gerade noch mal gegoogelt, Uber und Bolt, das sind ja diese Namen, die mir jeden Tag hier entgegenschlagen, wenn ich mit dem Fahrdienst unterwegs bin. Und dahergehend hätte ich schon gerne mal gewusst, Sie haben bereits schriftlich mitgeteilt, dass das größte Problem für das Taxi im städtischen Verkehr aus Ihrer Sicht unfairer Wettbewerb durch große internationalen Mietwagenfirmen, wobei das ist ja meistens die Plattform, das, was da herrscht. Können Sie uns bitte genauer erklären, worin das Preisdumping oder das halblegale, sogar illegale Geschäftspraktiken dieser Mietwagenfirmen bestehen? Und darüber hinaus würde ich gerne noch wissen, wie verbreitet das von Ihnen geforderte ÖPNV-Taxi, Sharing-Mobilitätsmodell bisher in Deutschland ist und wie Sie die Verbreitung beschleunigen wollen. Also kurzer Hinweis, ich komme aus einem Wahlkreis, ich habe in Zwönitz auch so eine Taxiform, aber mich würde interessieren, es war unheimlich anstrengend, das zu machen. Wie wollen Sie das beschleunigen, dass das Fahrt aufnimmt?
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke für die Frage und danke für die Einladung. Ich fange mal hinten an mit dem ÖPNV-Taxi. Wir haben im Moment 14 Modellprojekte. Wir haben aber eine ganze Reihe weiterer Projekte. Die sogenannte Anrufsammeltaxi, Taxibus, Rufbussysteme sind, die kommen noch aus einer analogen Welt, wo man zu einem Hörer greift. Und wir versuchen das A zu digitalisieren und B, immer weiter in die Fläche zu tragen, denn Mobilität ist ja nun mal ein Grundrecht oder es ist die Voraussetzung für Teilhabe und für insofern Teil der Daseinsvorsorge. Sie haben beschrieben, das war sehr schwer, das umzusetzen. Das ist auch unsere Erfahrung. Da sind Sie nicht alleine. Das ist flächendeckend immer sehr schwer, sowas umzusetzen, weil man Systeme zusammenbringt, die traditionell nicht zusammen gedacht werden, nämlich ÖPNV-Strukturen, die Linien durch Städte malen und das Taxigewerbe, was hochflexibel seit jeher Sharing anbietet, weil das Taxi ein Vehikel, in unserem Fall Mitfahrer, in Ihrem Fall ohne Fahrer, aber letztlich ein Gut, was Mobilitätsbedürfnisse verschiedener Menschen nacheinander sozusagen befriedigen kann, eben geteilt wird. Das ist übrigens auch der große Unterschied, würde ich mal sagen, zwischen der Taxibranche und den anderen hier diskutierten Branchen. Wir machen seit jeher Sharing Economy. Wir sagen Sharing Economy seit 1893 aus einer Welt kommt, wo halt nicht jeder ein Taxi, nicht jeder ein Auto hatte. Und die Plattformen machen tatsächlich weniger Sharing als das Taxigewerbe. Ja, das ist also dann der erste Teil Ihrer Frage. Wie ist das Wettbewerbsverhältnis da? Das Taxi ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Das ist relativ stark in Deutschland reguliert, bis hin zur Preisregulierung, die ja wahrscheinlich jeder kennt. Also der Taxitarif macht eben der Gemeinderat oder die Behörde vor Ort. Wir haben eine Beförderungspflicht, wir haben eine Betriebspflicht. Und Uber als internationale Plattform und später dann Bolt kam her und hat gesagt, das ist eigentlich ein interessanter Markt. Den haben wir in den USA auch schon ein bisschen aufgerollt und wir wollen das auch in Europa machen. Und wir haben aber eine clevere Idee, wir machen Taxi, aber wir schreiben da nicht Taxi drauf. Weil dann haben wir diesen ganzen Firlefanz nicht, diese deutsche Regulierung. Ja, wir haben keine Tarifpflicht, wir haben keine Beförderungspflicht, wir haben keine Betriebspflicht, wir machen uns einen schlanken Fuß und wir schnappen uns ein anderes Rechtsmittel, nämlich die Verkehrsform Mietwagen mit Fahrer, heißt das im Gesetzestext, und machen damit aber letztlich die gleiche Dienstleistung. So, und jetzt können Sie sich, glaube ich, alle vorstellen, wie das ausgeht, wenn ein Marktplayer sehr viele Regeln hat und der andere Marktplayer hat sehr wenig Regeln und die bieten eine relativ ähnliche Dienstleistung an. Ja, dann geht das nicht gut aus für den relativ stark regulierten. Und die Frage, die man sich da stellen muss, ist aber in der Tat, will man das als öffentliches Verkehrsmittel erhalten? Will man ein Taxi als auch politisch steuerbares? Also da können Sie als Gemeinderat im Zweifel definieren, wie viel Taxen habe ich, was kostet das? Muss da auch die Oma für nur 2 Kilometer zum Arzt fahren oder eben nicht? Das alles können Sie bei Uber nicht regulieren. Das heißt, wenn man das erhalten möchte, dann muss man diesem unfairen Wettbewerb Einhalt gebieten. Und eine erste Maßnahme, die das Bundesgesetz im Prinzip schon hergibt, ist, es gibt seit 2021 die Möglichkeit, einen Tarifkorridor fürs Taxi zu machen. Das heißt nicht mehr nur einen festen Tarif, sondern einen Mindest- und einen Höchsttarif. Und es gibt auch die Möglichkeit im Gesetz, ein Mindestbeförderungsentgelt für diese Uber-Flotten zu machen. Und unser Vorschlag ist ja, dann macht doch einen Tarifkorridor fürs Taxi und das untere Ende nehmt ihr gleichzeitig als Mindestbeförderungsentgelt für Uber und Bolt. Dann habe ich ein Level Playing Field. Dann habe ich noch nicht ganz gleiche Bedingungen, aber ich habe deutlich ähnlichere Bedingungen. Ich verhindere Dumpingwettbewerb. Dumpingwettbewerb, der zwar kurzfristig mal zu billiger Mobilität führen kann, langfristig ist dieser Effekt aber nicht, sehen wir aus dem ausländischen Markt, insbesondere USA und Kanada. Langfristig führt er zu einer Re-Regulierung dieses Marktes, sehen wir insbesondere in Kanada. Man hat damit dann die Möglichkeit, sozusagen das System Taxi zu erhalten und den Wettbewerb, den man möchte, Wettbewerb auch verschiedener Buchungsplattformen, wenn man so will, ja, in einem gemeinsamen Rechtssystem, nämlich dem Rechtssystem Taxi sozusagen, dann stattfinden zu lassen. Denn natürlich könnten Sie dann immer noch über die Uber-App ein Taxi rufen. Nur das würde sich dann halt an die deutschen Regeln für ein deutsches Taxi halten müssen. Und das finde ich einen nicht ganz so schlechten Ansatz.
Vielen Dank. Und das Wort hat Frau Lautendorf von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine kurze Frage an Olaf Tinne erstmal. Und zwar vielen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind und hier auch noch sozusagen Ihre Stellungnahme abgegeben haben. Da habe ich gelesen, Sie gehen von einer nachlassenden Nutzung privater PKWs in Städten aus. Gleichzeitig haben wir aber noch nie so viele Fahrzeuge in Deutschland zugelassen wie heute. Stellt die Autovermietung vor diesem Hintergrund tatsächlich ein Wechsel der Nutzungsgewohnheiten dar aus Ihrer Sicht oder kommt es einfach nur zusätzlich zu noch mehr Mobilisierung, mobilisierten Individualverkehr?
Vielen Dank zunächst einmal für die Frage und herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und grundsätzlich lässt sich, glaube ich, schon feststellen, ein allgemeiner Trend, jedenfalls in Städten dahingehend, dass das privat besetzte PKW, sozusagen der Bestand dessen, grundsätzlich abnimmt. Das ist anders im Bereich der ländlichen Räume beispielsweise. Ich möchte auch nicht gesagt haben, dass sozusagen der PKW weniger wichtig wird, aber es geht im Wesentlichen und das auch zunehmend um die Schaffung von Alternativen. Im Wesentlichen muss der Nutzer in den Mittelpunkt gestellt werden und das richtige Beförderungsmittel für seine konkrete Reise sozusagen angeboten bekommen, sei es mittels Apps oder anderer Mobilitätsplattformen. Es muss nicht immer das Auto sein für eine konkrete Reise. Es kann auch mal der Zug sein, der ÖPNV, der Scooter, you name it. Es geht im Wesentlichen darum, geteilte Mobilität zu enablen. Und mit geteilter Mobilität meine ich alles das, was gewerblich tatsächlich eben auch geteilt wird. Das hat sehr viele Vorteile und vielleicht kommen wir später noch dazu, über ein paar Beispiele darüber zu sprechen, die wir insbesondere in ländlichen Gebieten sozusagen eingeführt haben, wo man auch ganz klar die Nachhaltigkeitswirkungen entsprechender Modelle sieht. Geteilte Fahrzeuge sind eben häufig beispielsweise moderne Fahrzeuge. Wenn Sie sich zum Beispiel Flottenfahrzeuge angucken, dann sind die im Durchschnitt roundabout ein Jahr alt. Das hat klare Auswirkungen beispielsweise auf die CO2-Emissionen oder auf die Antriebstechnologien, die dort zur Anwendung kommen. Wenn Sie sich die Zahlen des KBAs angucken, dann wissen Sie, dass im Durchschnitt etwa die privat besessenen Pkw etwa 10 Jahre alt sind. Und das Potenzial, was Sie damit sozusagen der Shared Mobility sozusagen zubilligen, wenn die sozusagen häufiger genutzt wird, ist eben die oder das, dass viele sauberere Kilometer gefahren werden, als im Vergleich beispielsweise mit privat besessenen Fahrzeugen. So, und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, es findet sicherlich eine Umswitchung hin zu geteilter Mobilität statt. Das ist in städtischen Gebieten anders als in ländlichen Gebieten. Die Herausforderung besteht ja eben gerade darin, ländlichen Gebieten auch den Zugang zu Shared Mobility sozusagen anzubieten. Und da gibt es verschiedene Modelle, die beispielsweise wir als Enterprise Mobility sozusagen im Markt mehr und mehr etablieren. Und wenn ich Sie richtig verstehe, kann ich da jetzt sozusagen noch weiter drüber sprechen. Okay, dann würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank für die Antwort. Ich wollte sozusagen noch zwei weitere Teilnehmer jetzt in der ersten Runde gerne fragen, und zwar an Airbnb die Frage, inwieweit der Wohnraum, der dann auch zur Verfügung steht, auch barrierefrei zur Verfügung steht, weil auf der Plattform habe ich bisher, jedenfalls nach meinen Recherchen, wenig und ausreichend oder detaillierte Kennzeichnung und Informationen dazu gefunden. Gerade wenn man Reisen für alle vor Augen hat, ist das für mich ein wichtiger Punkt. Und ich sage jetzt gleich die zweite Frage an Taxi und Mietwagen, nämlich sozusagen in die gleiche Stoßrichtung. Herr Oppermann, wenn Menschen mit Behinderung reisen wollen, inwieweit ist das abgedeckt bei Ihnen?
Danke für die Frage. Barrierefreiheit. Also wir haben ein großes Commitment global zum Thema Barrierearmut/Barrierefreiheit. Wir sind Mitglied der Valuable 500 und auch Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele und waren im letzten Jahr 2023 auch offizieller Hosting Provider der Special Olympics World Games hier in Berlin. Sie haben recht, möchte ich zunächst voranschicken. Das Angebot an komplett barrierenfreien Unterkünften auf Airbnb ist ausbaufähig. Das wissen wir und haben daher im letzten Jahr ganz bewusst auch mit viel Engagement uns da auf den Weg gemacht, diese Angebote auszubauen. Wir haben, da wir das einen globalen Anspruch haben, also global diese Angebote auszubauen, funktioniert die Suche über Filter. Wir haben derzeit 13 Filter, nach denen man gezielt suchen kann, denn nicht alle Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen suchen tatsächlich die barrierefreie Unterkunft, sondern suchen tatsächlich vielleicht nach Lichtschaltern in einer bestimmten Höhe oder nach ganz bestimmten Griffunterstützungen und dergleichen mehr. Und da kann man entsprechend filtern. Wir lassen uns da beraten von Susanne Edwards. Die verwendet selbst einen Rollstuhl. Das ist unsere Global Lead, uns heißt ja alles Englisch, für Barrierefreiheit oder Accessible Travel. Und sie war letztes Jahr auch eine Woche bei uns in Berlin und hat uns im Zusammenhang der Special Olympics Berlin zu diesem Thema beraten. 2024 ist unser wichtigstes Projekt sozusagen noch im Nachgang der Special Olympics ein gemeinsames Projekt mit Lebenshilfe, einer Organisation, die Menschen mit kognitiven Behinderungen unterstützt. Wir haben mit denen einen Workshop gemeinsam organisiert, bei dem auch die aus der Community, also Personen mit kognitiven Behinderungen, teilgenommen haben, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Leitfaden für unsere GastgeberInnen zu entwickeln.
Ich muss auf die Zeit hinweisen, Frau Dr. Madecker.
Breites Feld in Sachen Behinderung abzudecken.
Ich würde sagen, wir nehmen den Herrn Oppermann dann in der zweiten Runde dran, ne, Frau Latendorf, und wir beginnen wieder mit der SPD-Fraktion und Lena Werner, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. In der zweiten Runde hätte ich doch noch mal eine Nachfrage an Sie, Herr Dr. Doll. Warum sollten sich Tourismusregionen mit den Mobilitätsformen, über die wir jetzt ja schon ein bisschen was gehört haben, darum bemühen, dass das ausgebaut wird? Vielleicht könnten Sie gleich kurz darauf antworten. Und dann geht meine nächste Frage nämlich an Herrn Zinne. Wir haben ja jetzt eben aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen einmal gehört, wie Sharing Economy, geteilte Mobilitätskonzepte funktionieren können. Ich kenne das aus meinem Wahlkreis. Bei uns gibt es auch diese Rufbusse, heißt das bei uns, der sehr gut funktioniert, aber eher in einer kleinen Stadt. Und im größeren ländlichen Raum ist es dann super schwierig, auch mit Carsharing zu arbeiten. Und das hat Herr Doll ja auch eben beschrieben, dass das immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Deswegen würde mich interessieren, was von den, Sie haben eben schon die Beispiele angesprochen, wie Ihre Beispiele funktionieren, auch dann eben genau mit Blick auf diese Fragestellung.
Gut, dann fange ich mal an. Und vielen Dank für die Frage. Warum sollten ländliche Regionen in neue Mobilität investieren? Also zunächst mal ist es ja ein Wirtschaftsfaktor. Also wenn Sie jetzt geteilte Mobilitätsdienste anbieten, werden die in der Regel von Unternehmen vor Ort gemacht, dass dann Geld, das in der Region generiert wird. Sie machen Tourismusangebote so attraktiver für die Gäste. Sie können damit werben. Sie haben einen Marketingvorteil. Und vielleicht komme ich da noch so ein bisschen zu einer Herausforderung, die man zu einer Chance machen kann. Sie brauchen für das alles, brauchen Sie eine gute digitale Ausstattung mit mobilen Datennetzen. Die brauchen Sie was Carsharing, die brauchen Sie was für Mietautos, vielleicht nicht unbedingt, aber möglicherweise doch. Und das wäre dann schon auch nochmal ein Hebel, sozusagen gegenüber den Anbietern zu sagen, wir müssen diese Netze wirklich flächendeckend auch ausbauen, weil daran hapert es ja oft. Und es ist natürlich auch ein Marketing- oder vielleicht auch ein ehrliches Argument in Richtung Umwelt- und Klimaschutz. Also die meisten Ride-Pooling-Dienste werden mit elektrischen Fahrzeugen bedient. Die Batteriegrößen reichen im Moment aus, um den ländlichen Raum abzudecken. Und das ist nochmal ein Punkt Richtung Nachhaltigkeit.
Ja, also herzlichen Dank, Frau Werner, für die Frage. Sie haben gefragt, wie das Ganze funktionieren kann in ländlichen Gebieten. Und da habe ich tatsächlich ein paar Beispiele im Gepäck. Eins möchte ich jetzt einfach mal herausgreifen. Eine kleine ländliche Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, 16.000 Einwohner. Am besten funktioniert das immer dann, die Etablierung von Carsharing, wenn man es schafft, das Fahrzeug als festen Bestandteil eines Mobilitätsangebots zu etablieren und sicherzustellen, dass verstanden wird, dass es eine verlässliche Alternative ist. Es ist also kein Gimmick, sondern es ist eine verlässliche Reisealternative. Wir bei Enterprise setzen bei all unseren Projekten immer da an, wo B2B oder auch B2G-Customer sind, keine B2C-Customer, also im Business- bzw. im Governmental-Bereich. Ganz konkret also, wie gesagt, in der Gemeinde in NRW geht es also darum, dass wir diese Kunden identifizieren. Und der Grund dafür liegt darin, dass diese Kunden häufig über einen eigenen Fuhrpark verfügen. Sei es jetzt in der Stadt oder in der Gemeinde oder eben auch in einem Unternehmen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass diese Fuhrparke, die dort existieren, überdurchschnittlich häufig, überdurchschnittlich schlecht ausgelastet sind und auch überdurchschnittlich häufig mit älteren Fahrzeugen betrieben werden. Was wir dann machen, und jetzt konkret auf das Beispiel Herzebrock, dieser Gemeinde in Nordrhein-Westfalen bezogen, ist also eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Und wir statten dann den Fuhrpark mit elektrifizierten Fahrzeugen aus. Entweder wechseln wir die Fahrzeuge oder wir bauen in bestehende Fahrzeuge Telematikeinheiten ein. Und dann verbinden wir dieses Fahrzeug mit einer Softwaretechnologie. Und das Ganze findet zunächst einmal dann in einem sogenannten geschlossenen Setting statt. Also das bedeutet, zunächst einmal haben nur die Mitarbeitenden, beispielsweise jetzt der Gemeinde, Zugriff auf dieses geteilte Fahrzeug, das mittels App oder eben RFID-Karte verwendet werden kann. Wichtig in all dem, was wir tun, ist der Aspekt der Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter müssen also geschult werden, es müssen Informationstage durchgeführt werden und so muss dann eben die Akzeptanz hinsichtlich der Nutzung dieser Fahrzeuge gesteigert werden. Sobald dann die Akzeptanz vorliegt, gehen wir einen Schritt weiter und öffnen diese Fahrzeuge für die private Nutzung der Mitarbeiter. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass sich das Reiseverhalten verändert, sobald seitens der Mitarbeitenden verstanden wird, dass die Nutzung des geteilten Fahrzeuges für dienstliches Reisen zuverlässig funktioniert und ich es deswegen dann auch für privates Reisen benutzen kann. Und als dritten Schritt steht dann sozusagen in Absprache mit der Gemeinde die Öffnung des Fahrzeuges für die Allgemeinheit zur Verfügung, was dann natürlich beispielsweise auch die Möglichkeit des touristischen Reisens sozusagen als ganz normales Carsharing-Auto ermöglicht. Und ich denke, dieser Dreiklang, der ist es, der es uns ermöglicht, eine maximale Auslastung des Fahrzeugs sicherzustellen, um die es ja im Wesentlichen geht, sowohl vor dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit als auch vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und ganz konkret habe ich in meiner Stellungnahme da ein paar weitere Informationen zu angereichert und da finden Sie weitere Informationen. Vielen Dank.
Und das Wort hat die Unionsfraktion mit Anja Kalitschek.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Das, was mich eben interessiert, das ist das Thema ÖPNV-Taxen, Herr Oppermann. Weil die Frage ist ja auf der einen Seite, wie verbinden sich die Taxen untereinander und sind auf einer Plattform damit auch überhaupt sichtbar? Aber das andere ist, Sie haben eben gesagt, 14 Mal machen Sie das jetzt schon. Wenn man jetzt weiß, wie viele Kommunen Deutschland hat, ist ja, oder wie viele Regionalverbünde, wenn man da andockt, vielleicht sagen Sie was dazu, wo, mit wem sind Sie wann im Gespräch? Und dann hat sich mir eben bei dem, was Sie als Antwort gegeben haben für den Herrn Monschek, noch die Frage gestellt, wenn quasi das, der Vorteil des Geschäftsmodells bei Uber ist, Mietwagen mit Fahrer anzubieten. Warum nutzen Sie denn den Rechtsrahmen dann nicht auch für all das, was Sie bisher unter Taxi machen? Weil ich habe zum Beispiel gelernt, dass auch gerade im ländlichen Raum Sie häufig mit einer Doppelkonzession unterwegs sind, Taxi und Mietwagen, je nachdem, wie man sie bucht. Vielleicht sagen Sie dazu was. Danke.
Vielen Dank. Ich mache es wieder so. Ich fange hinten an, weil das von meinem Verständnis irgendwie einfacher ist. Ja? Die Frage Doppelkonzession. Doppelkonzession sind nur in Gemeinden bis 50.000 Einwohnern zulässig. Da haben wir typischerweise kein Uber am Markt. Da gibt es diesen Wettbewerb nicht. Und in der Tat, da können wir flexibel zwischen den beiden Formen wechseln. In größeren Gemeinden müssen wir uns entscheiden, fahren wir Taxi oder fahren wir Mietwagen. Das gilt natürlich für die andere Seite genauso. Ja? So. Das heißt, man muss sich entscheiden. Und das Taxi, also perspektivisch kann das, wenn man da nicht gegensteuert, wird es dazu führen, dass Taxis immer weniger werden und Mietwagen immer mehr werden. Das ist die Marktantwort auf Ihre Frage. Und insofern kann ich auch sagen, es gibt auch Unternehmen, die genau diese Frage so beantworten mit, ja, Frau Kalitschek hat eigentlich recht. Ja, so kann man so zusammenfassen. Es gibt aber natürlich auch Vorteile des Taxis, unter anderem das Bereithalten vor Hauptbahnhöfen, das Bereithalten an öffentlichen Punkten. Also es ist nicht nur ein Nachteil, es gibt auch Vorteile, aber diese Vorteile wiegen das in der Regel im Moment nicht auf. Im Moment sehen wir über die letzten Jahre ganz klar, dass wir Taxis verlieren und Mietwagen gewinnen. Auch für die Stadt Berlin im direkten Austausch. Berlin ist von 8.500 Taxen auf 5.500 runter und die Mietwagenzahlen sind in der gleichen Zeit und in der gleichen Zahl entsprechend angestiegen. Ich muss gestehen, dass viele meiner Kollegen neben der rein wirtschaftlichen Betrachtung tatsächlich auch noch so einen Spirit haben, der sagt, ich mache Beförderung für jeden. Ja, so, ich möchte öffentliche Daseinsvorsorge anbieten. Ich möchte das machen. Das sehen die schon als Auftrag und als Mission. Und das hält sicherlich auch den einen oder anderen noch in dem Gewerbe. Die Frage ÖPNV-Taxi. Also, der ÖPNV-Markt ist noch schöner reguliert als das Taxigewerbe, möchte ich sagen. Ja, so. Das ist extrem kompliziert, da überhaupt erstmal reinzukommen und einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da sind Fragen des europäischen Beihilferechts angesprochen, da sind Fragen der Ausschreibungsrechts angesprochen, da sind Fragen der Finanzierung der Linienverkehre angesprochen. Das macht das Ganze relativ schwergängig. Ich will das mal an einem Beispiel runterbrechen. Ich nehme mal den Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg. Der bietet dieses ÖPNV-Taxi an und da hat der Öffi-Betreiber eine App. Und der Öffi-Betreiber, wenn der sagt, du hast jetzt aber eine ganz schlechte Verbindung, mein Freund, du musst viermal umsteigen, zwischendurch eine halbe Stunde warten, dann darfst du dir, lieber Öffi-Kunde, ein Taxi rufen. Oder wir rufen dir das sogar im Endeffekt. Ja, du zahlst nur einen Komfortzuschlag. Und den Rest sozusagen, der wird über die Finanzierung des ÖPNV gemacht, beteiligt sich auch das Land Baden-Württemberg entsprechend dran. Und solche Modelle gibt es in mehreren Bundesländern. Es sind aber noch Modelle. Man steuert das gerade auch noch aus, weil ich muss in der digitalen Grundlage natürlich definieren, wann ist denn die Verbindung tatsächlich nicht mehr zumutbar und wann ist sie halt noch zumutbar, ja, und für wen. Und da robbt man sich sozusagen langsam vor. Die Gespräche, die da stattfinden, gibt es unter anderem Verkehrsberatungen, die das machen. Es gibt die Taxiverbände, die das machen. Und wir versuchen das eben voranzubringen. Und mit wem spricht man? Ja, im Endeffekt mit Gemeinderäten, mit Aufgabenträgern, wie das so schön heißt im ÖPNV, um dort voranzukommen. Und uns ist ganz wichtig, eben tatsächlich zu sagen, also der Charme dieser Lösung ist für uns natürlich, dass das Taxi da irgendwie vorkommt. Ja, aber der Charme für die anderen Beteiligten ist, dass ich einen Poolingverkehr aufbaue und eine schon vorhandene Flotte nutze und nicht noch eine Flotte daneben setze. Ja, weil also das Schlimmste für Sharing Economy ist, wenn ich Doppelinfrastrukturen schaffe. Ich muss ja versuchen, die wenige Nachfrage, gerade im ländlichen Raum, in die vorhandenen Gefäße zu tun. Ja. Und deswegen lehnen wir sozusagen dieses Schaffen von parallelen Flotten ab und versuchen mit vorhandenen Flotten, gerne auch modernisierten Flotten, wenn das, was elektrisch geht, wird elektrisch gemacht, das dann anzubieten. Und da steckt der große Charme dieses ÖPNV-Taxi drin. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn ich auf die Karte gucke, sind da eine ganze Menge Flecken, in denen das so noch nicht angeboten wird. Und wir versuchen, das jetzt auszurollen. Das Projekt ist noch relativ jung, ich würde sagen unter 12 Monate. Insofern bin ich mit den 14 erstmal noch ganz glücklich.
Ja, vielen Dank. Und wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen und Herr Gastel, bitte
sehr. Sehr gerne das Wort ergreift, Frau Vorsitzende. Und meine Frage geht jetzt hier in der zweiten Runde an den Herrn Dr. Doll vom Fraunhofer Institut. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Rolle aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Wahrnehmung oder auch aufgrund Ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Hotels für die Verkehrswende im Tourismus spielen oder auch spielen können. Haben die Hotels da eine aktive Rolle oder ist es eigentlich gar nicht so deren Thema, weil irgendwie kommen die Leute schon an und irgendwie verbringen sie dann schon auch die Tage dort vor Ort? Und meine Frage bezieht sich insbesondere auch auf die An- und Abreise, weil als ich die schriftlichen Stellungnahmen im Vorfeld gelesen habe, hatte ich das Gefühl, sehr viel bezieht sich auf die Mobilität vor Ort, aber nicht so sehr viel auf das Thema An- und Abreise. Und deswegen bitte ich Sie, da auch einen Schwerpunkt drauf zu legen.
Jo, danke, Herr Gastel. Ich versuche es mal. Ich nehme auch mal den letzten Punkt vor. Da habe ich nämlich schon so ein paar Punkte geschrieben. Das Umweltbundesamt vermarktet ja auch sehr gerne so den nachhaltigen Tourismus, ne, dass man sagt, man versucht dann Reisen ohne Auto zu fördern. Und da spielt natürlich die Sharing Economy schon auch eine Rolle. Ich habe es in der Ausarbeitung so einen kleinen Absatz über den Radverkehr gemacht. Das war jetzt nicht der Schwerpunkt. Aber wenn wir es gerade so Tagesreisen nehmen, die ja einen Großteil sozusagen der Freizeitreisen mit dem Fahrrad ausmachen, haben gerade die Verkehrsbetreiber, gerade die ÖPNV-Betreiber oder die Regionalbahnen teilweise echt ein Problem, die ganzen mitgenommenen Fahrräder mitzunehmen. Und wenn man das umlenken könnte, und da haben die Hotels natürlich dann auch wieder eine Rolle über Angebote, die sie vielleicht auf der Webseite platzieren oder vor Ort vorhalten, wird ja auch gemacht. Aber das vielleicht nochmal direkt in die Hotelinformation mit einbauen, zu sagen, brauchst dein Fahrrad gar nicht mitnehmen. Dann würde man natürlich auch mehr der knappen Kapazität im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr bereithalten, um da noch mehr Personen mit zu transportieren. Also das ist vielleicht so zur An- und Abreise. Und natürlich alles, was hilft, wurde ja auch schon gesagt, ein Auto vor Ort zu nehmen, wenn man denn eins braucht, und nicht mit dem sozusagen in den Urlaubsort zu fahren, ist gut. Und da, ich stecke da jetzt nicht wirklich tief drin, also ich spekuliere da vielleicht auch einfach ein bisschen. Spielen natürlich auch die Hotelplattformen eine Rolle, zu sagen, was willst du denn noch dazu buchen zu deinem Aufenthalt? Vielleicht ein Sharing-Fahrzeug, vielleicht ein Mietwagen oder sonst was. Da könnte man sicherlich noch mal auch Reisende auf, ich sag mal, auf Ideen bringen. Sag mal, die Hauptstrecke jetzt vom Wohnort zum Urlaubsort nicht mit dem eigenen Pkw zu machen. Insofern ist es ja immer, wir sprechen da in der Psychologie vom Nudging, also vom Leute auf Lösungen bringen, so ein bisschen hinstupsen. Und das sind natürlich die Plattformen mit den Angeboten, was man noch dazu buchen könnte oder was man noch machen könnte, genau wie mit Airbnbs außerhalb der großen Städte, ist natürlich ein Punkt. Und der könnte tatsächlich könnte gut funktionieren. Und wenn man das nochmal anreichert mit, was gibt es denn vor Ort für Sharing-Angebote, muss ich mich gar nicht unbedingt jetzt um einen Mietwagen kümmern, sondern kann sagen, kriegt eine Information, da gibt es flexible Angebote, die ich nutzen kann, in welcher Form auch immer. Also das würde natürlich auch helfen und wird die Regionen, wie ich vorhin gesagt habe, ja auch nochmal attraktiver machen.
Wollen Sie noch? In Ordnung. Dann machen wir weiter mit der FDP-Fraktion und Nico Tippelt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Mobilität im ländlichen Raum ist ja ein bisschen auch mein Herzensthema. Also wir haben hören schon seit Jahrzehnten eigentlich von Modellprojekten, aber im Prinzip ist es in Deutschland ein bisschen eine Katastrophe. Und deshalb wollte ich auch bei Ihnen nochmal, Herr Oppermann, nachhaken. Also im ländlichen Raum ist es fast unmöglich, eben auch abends oder Feierabend bei uns in Sachsen ein Taxi zu bekommen. In meiner Geburtsstadt Zwickau mit knapp 90.000 Einwohnern ist es am Wochenende fast unmöglich, ein Taxi zu bekommen, weil eben die Unternehmen offenbar kaum noch Fahrer finden, die zu der Zeit arbeiten wollen oder aus anderen Gründen. Haupteinnahmequellen der ansässigen Taxiunternehmen sind Krankentransportfahrten und das war's dann. Also welche Mittel und Wege bedarf es aus Ihrer Sicht, um das Taxi als Teil der Sharing Economy abseits von Großstädten wieder attraktiv zu machen? Also von Uber und Bolt ist bei uns ja ganz zu träumen. Ich fände es klasse, wenn die da wären, aber wie gesagt, es gibt da gar nichts an der Stelle, was sicherlich auch mit dem Personenbeförderungsgesetz zusammenhängt, wo ich immer sage, es bräuchte vielleicht zwei Versionen in Deutschland, eins für Großstädte wie Berlin, München, Hamburg und eins für den ländlichen Raum. Das dazu und Herrn Neuenfeld die Frage, inwieweit ist Carsharing in Kleinstädten und ländlichen Regionen überhaupt möglich und unter welchen Voraussetzungen lässt es sich ideal mit ÖPNV-Angeboten verbinden? Gibt es dafür Best-Practice-Beispiele? Wir reden hier wieder von Beispielen. Wie kann aus Ihrer Sicht Mobilität im ländlichen Raum besser werden? Danke.
Vielen Dank für die Frage. Ländlicher Raum, Sie haben gesagt, ist ein bisschen eine Katastrophe, was das Mobilitätsangebot angeht teilweise. Ja, das ist manchmal so. In der Tat haben wir es im ländlichen Raum aus unserer Branche auch mit einem gewissen Taxisterben zu tun. Und die sterben immer am frühen Abend. Ja, und in der Nacht ist dann relativ wenig los. Woran liegt das? Angebot und Nachfrage am Ende des Tages. Also wir können natürlich nicht eine Nachtschicht besetzen mit einem Fahrer, der 8 Stunden mindestens Mindestlohn entlohnt wird, um dann noch einen Abend aus der Kneipe für 12 € nach Hause gefahren zu haben. Das ist einfach eine wirtschaftliche Realität. Man könnte aber auch sagen, sollten nicht alle Menschen trotzdem solch ein Mobilitätsangebot haben? Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn zum Beispiel nachts Wehen anfangen bei einer schwangeren Frau, dann braucht die eigentlich keinen Krankenwagen. Aber wenn sie kein Taxi kriegt und vielleicht kein Auto hat, ja, oder der Mann ist schon zu hibbelig, ja, dann wird es auch schwierig. Ja, dann rufen die halt doch den Krankenwagen. So, das heißt, es macht schon Sinn, so eine Vorhaltung auch vorzusehen. Und das, was wir sehen, sind zwei Bausteine. Das eine ist, das Taxi an eine Mindestabdeckung an Taxen pro Einwohner sicherzustellen und wenn die nicht mehr gewährleistet ist, das Taxi auch in die ÖPNV-Finanzierung einzubeziehen. Dann müssen sie für Vorhaltung bezahlen. Ja, da sind dann natürlich auch Pflichten hintergelegt. Der muss dann den Dienst auch einrichten und aufrechterhalten. Aber sie müssen sozusagen so ein bisschen wie bei der Feuerwehr, die können sie auch nicht nur zum Brandlöschen bezahlen, sondern die bezahlen sie dafür, dass die da sind. Ja, wenn sie sie dann doch mal brauchen, sind sie ganz froh. Das ist das eine. Und das zweite ist, gucken, dass man alle Mobilitätsanforderungen möglichst bündelt in diese mittelständischen Unternehmen reinzutun, zum Beispiel Schülerverkehre, zum Beispiel Krankenverkehre, zum Beispiel Verkehre zu Krankenhäusern, zum Beispiel Tourismusverkehre, also Hotel, Bahnhof und solche Geschichten. Denn aus dieser Mischkalkulation ergibt sich dann häufig doch, also da, wo wir im Land erfolgreiche Unternehmer haben, da ist es häufig so, dass die sagen, wir haben einen Bauchladen, wir machen das und das und das und das und damit halten wir uns über Wasser. Da gibt es teilweise Strukturen, die dann parallele Verkehre aufbauen, teilweise auch soziale Dienste, die halt Verkehre aufbauen. Und wenn das alles in einer Hand ist, ist es, glaube ich, an der Stelle tatsächlich geschickter, um auch in der Fläche den Menschen eine Alternative zu bieten, wenn sie gerade nicht fahren wollen als mit dem eigenen Auto, nicht fahren können oder als Touristen in die Region gekommen sind und ihr Auto zu Hause gelassen haben, so wie Herr Doll das vorgeschlagen hat.
Gutes Stichwort, ich greife den letzten Punkt auf. Carsharing im ländlichen Raum kann genauso gut funktionieren wie im städtischen Raum, mit dem großen Unterschied, dass die Anbieter damit auf andere Weise oder weniger Geld verdienen können. Also es gibt ja sehr viele Carsharing-Angebote auch in der Fläche oder in kleineren Kommunen. Das funktioniert nur aus Kundensicht fast genauso, aus Anbietersicht aber ganz anders. Ja, also es hat ja auch einen Grund, dass wir, und ich glaube, innerhalb Deutschlands kaufen wir relativ viele Fahrzeuge jedes Jahr im Vergleich zu anderen am Markt. Und trotzdem bieten wir in 3 sehr großen Städten, in Berlin, in München und in Hamburg, Carsharing an. Das ist da für uns ein gutes Zusatzangebot für unsere Kunden. Und in kleineren Gemeinden funktioniert das auch, aber eben anders strukturiert. Überwiegend dort durch genossenschaftliche oder durch kommunal querfinanzierte Angebote. Ich war selber mal Gemeindevertreter. Da gab es so ein Angebot dann auch für Fahrräder. Das muss man sich politisch dann überlegen, ob man das machen möchte und was es einem wert ist. Ob man dafür das Geld dort ausgibt oder ob man an anderer Stelle Erreichbarkeit zu Stationen etc. verbessert. Und da greift das Stichwort von Herrn Dr. Doll aus der Stellungnahme auf. Carsharing steht und fällt einfach mit der Erreichbarkeit der Fahrzeuge beim Freefloat oder eben der Stationen im Stationsgebundenen und dann der weiteren Umfeldfaktoren, von denen es eben so viele gibt, dass man wirklich immer im Einzelfall sich anschauen muss, wo und auf welche Weise kann Carsharing da funktionieren und kann es auch ökonomisch einträglich funktionieren.
Und wir machen weiter mit der AfD-Fraktion. Mike Munchek hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Olaf Zinne, also mich hat ja bei der schriftlichen Stellungnahme dass die Mobilität in Schottland, dieses Beispiel, dort schon begeistert. Sie haben da von 60 Fahrzeugen mit Hybridantrieb im Jahr zu einer Reduktion von einer Fahrtstrecke von 130.000 Kilometern, Verringerung CO2-Ausstoß 377 Tonnen und einer Kosteneinsparung von 460.000 Euro geschrieben. Das ist sehr beeindruckend. Können Sie uns bitte mal erläutern, wie denn das zustande gekommen ist? Aber ich möchte gerne den Herrn Dr. Toll vom Fraunhofer-Institut noch was fragen. Die zweite Frage, die Effizienz der sogenannten Ridepooling und Carsharing betrifft. Sie schreiben, dass das Simulationsmodell bis 2030 etwa 0,15% aller Fahrten in kleinstädtischen Regionen mit den derartigen Mobilitätsangeboten zurückgelegt werden, könnten bei Carsharing sogar maximal bis 0,6% der Verkehrsnachfrage im ländlichen Raum. Sehe ich das richtig, dass Sie selbst bei den eingeschränktesten Maßnahmen zulasten des privaten BKW, dass diese Ride-Pooling und Carsharing das private Auto auf dem Land nicht ersetzen können? Ja, jetzt, ich würde bei Ihnen anfangen, Herr Zinne, dass Sie vielleicht antworten.
Ja, also vielen Dank auch für diese Frage. Danke auch für die Klarstellung. Ich fasse mich jetzt kurz. Ganz klar, ja, Sie haben völlig recht und die Zahlen sind von Ihnen richtig wiedergegeben worden. Die geteilte Mobilität, die hat viele Vorteile, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Und dieses Beispiel von Schottland, was Sie jetzt zitiert haben, ist genau richtig. Da geht es also um das Highland Council. Eine sehr ländlich geprägte Region. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film Braveheart kennt. So muss man sich das vorstellen. Das ist mit Inseln versetzt und dergleichen. Das ist heute eine Mobility as a Service, ein Mobility as a Service Ökosystem, hat aber tatsächlich genauso gestartet, wie ich es jetzt gerade in meinem anderen Beispiel benannt habe, nämlich mit einem Programm zur Nutzung geteilter Mobilität für dienstliches Reisen. Und ja, Sie haben recht, 60 elektrifizierte Fahrzeuge an 21 Standorten. Zunächst geschlossenes Konzept, später dann erweitert. Die Einsparpotenziale sind von Ihnen richtig wiedergegeben worden. In den ersten 12 Monaten wurden diese Einsparungen erreicht. Und hinsichtlich des Kostenfaktors, einfach noch einmal kurz der Hinweis, diese 460.000 Euro, die dort eingespart wurden, einfach nur aufgrund eines gemanagten Fahrzeugpools, sind tatsächlich 15% des gesamten Reisebudgets des Highlands gewesen. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass also ganz erhebliches Potenzial in der geteilten Nutzung von Fahrzeugen steht und dass die positive Auswirkungen hat. Das ist kein Zweifel. Ja, letzter Satz. Heute, wie gesagt, eine Maßplattform. Das heißt, wir haben dann davon ausgehend weitere Mobilitätsalternativen dazugenommen. Scooter, Bus, ÖPNV und dergleichen. Und Sie können heute über eine App alles buchen, nutzen, das Ticketing und die Zahlung ist integriert. Es wurden Fähren integriert und alles sozusagen integriert in eine App. Danke.
Dann auch von meiner Seite, die Zahlen sind völlig korrekt. Wir reden über im ländlichen Raum über extrem kleine Prozentzahlen, 0,15% für geteilte Taxen, Ridepooling aller Fahrten. Und dann knapp bis 1%, 0,6 im Carsharing. Und die Einschätzung ist absolut richtig. Alles, was wir tun, kann die Mobilität für die Leute auf dem Land, die es auch gibt, die kein Auto haben, keinen Führerschein, zu alt, zu jung oder aus sonstigen Gründen, extrem unterstützen. Aber für alle anderen, sie haben kein Platzproblem im Grunde, sie haben weite Entfernungen, sie haben verteilte Nachfrage. Da werden wir gegen den privaten Pkw auch nicht sehr viel ausrichten können und wollen und sollen, weil im Grunde das Auto für den ländlichen Raum auch wirklich ein praktisches Fahrzeug ist. Müssen wir nur noch gucken, dass wir es irgendwie sauberer und klimafreundlicher hinkriegen. Aber, wie gesagt, wir haben uns hier nur die nackten Zahlen angeguckt und haben uns nicht besondere Personengruppen angeschaut dahinter. Und das ist eben mein Plädoyer. Sie schaffen Mobilität für die, die kein Auto haben. Und das steht hinter den Zahlen nicht. Danke.
Alles beantwortet? Okay. Dann Frau Ladendorf von der Gruppe Die Linke als Letzte. Danke.
Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme noch mal auf meine Frage zurück. Die möchte ich noch mal aufrufen. Also gerade vor dem Hintergrund Reisen für alle sozusagen, welche Möglichkeiten bietet da hinsichtlich Barrierefreiheit gerade der Bereich Taxi und Mietwagen? Die Frage an Herrn Oppermann noch mal.
Danke. Also wir haben gesetzliche Vorgaben, Quotierungen sozusagen zu erfüllen, wie viele barrierefreie Fahrzeuge wir mitbringen. Viele unserer Unternehmen übererfüllen diese Vorgaben. Die sind aber nicht gleich verteilt in Deutschland. Und deswegen will ich auch gar nicht behaupten, dass das gut wäre, wie das im Moment ist. Sondern wir haben schon teilweise Situationen, dass Menschen mit Einschränkungen, also insbesondere sitzend im Rollstuhl zu befördernde Fahrgäste, sehr lange im Voraus buchen müssen. Ich will auch kurz sagen, woran das liegt. Das liegt maßgeblich daran, wie man Förderung für diesen Bereich schafft. Also was Sie, wenn Sie in städtischer oder kommunaler Verantwortung sind, tun nichts lassen sollten, ist eine Förderung für das Anschaffen der Autos bauen und keine Förderung für den Betrieb der Fahrzeuge, um tatsächlich den angestrebten Personenkreis damit zu bedienen. Weil es ist halt aufwendiger, Leute, die im Rollstuhl sitzen, zu befördern, weil sie noch ein paar Handgriffe mehr machen müssen, will ich mal sagen. Ja, und wenn Sie in Berlin-Mitte ein Inklusionsfahrzeug haben, dann können Sie auch wunderbar damit hier sozusagen uneingeschränkte Personengruppen durch die Gegend fahren. Und das Zweite ist, wir müssen mal klären, wer bezahlt eigentlich für einen Mehraufwand, der real da ist bei den Unternehmen. Also gerade bei den ganz kleinen Unternehmen, die stellen sich halt diese Frage. Wie gesagt, viele übererfüllen auch die Vorgaben. Ja, aber teilweise ist auch die Frage, wer bezahlt denn das? Weil der Fahrgast kann es ja nicht sein. Also der hat ja schon, der kann ja nichts dafür. So, der Unternehmer ist aber auch schwierig bei sehr kleinen Unternehmen, die wir haben, die das nicht über sozusagen die Größe ausmachen können. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabenstellung. Mobilität für alle ermöglichen. Das Gewerbe steht dafür bereit. Wir machen gerade eine Abfrage zur, was ist das, EM 2024 und den Inklusionstaxen an den entsprechenden Standorten. Und wir sehen ein extrem vielfältiges Bild. Wir haben einige Städte, die sind wirklich gut ausgestattet. Und wir haben andere Standorte, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und da muss man besser werden.
Ja, ich wollte sozusagen als Reaktion auf einige, was hier gefallen ist, sozusagen zum ländlichen Raum was sagen. Also wenn wir sagen ländlicher Raum und erwähnen dann Spandau, glaube ich, haben wir viele Berliner gegen uns. Also ich komme aus einem ländlichen Raum mit 45 Einwohner pro Quadratkilometer in einem Landkreis Ludwigslust-Parchim größer als das Saarland, der zweitgrößte Landkreis. Genau, der zweitgrößte Landkreis in Deutschland. Ich wollte noch darauf hinweisen, also da haben wir ein Rufbussystem eingeführt vom Landkreis, der das sozusagen mit 2 Stunden Vorlauf, Bestellzeiten dann zur Verfügung steht mit einem Fahrplan, der den Stundentakt gewährleistet. Das ist herausfordernd, ganz klar, aber das ist auch eine Reaktion darauf, dass es anders nicht möglich war, Mobilität im ländlichen Raum herzustellen, nachdem ja ganz viel abgebaut worden war. Genau, und auf diese Definition des ländlichen Raums, gerade bei Airbnb, würde ich auch gerne noch mal
beantwortet haben.
Ja, sehr gerne. Danke, dass Sie mir da die Möglichkeit geben, das klarzustellen. Natürlich war mit Spandau nicht der ländliche Raum gemeint, sondern ich hatte abgestellt auf die Entzerrung des Reisens weg von bestimmten Hotspots. Ein Hotspot in Berlin wäre klassischerweise Mitte, wo ja auch die gesamte Tourismusindustrie immer wieder und seit die vielen Jahren um Lösungen ringt, wie man zum Beispiel dem Phänomen des Overtourismus beikommt. Also die punktuelle Ansammlung sehr vieler und gefühlt auch zu vieler Gäste zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort, sodass eben ein Tourismus nicht mehr als sozialverträglich wahrgenommen wird und eben auch nicht nachhaltig ist. Und da wollte ich zeigen, dass unsere flexible Suche, also tatsächlich ein smartes, technisches Instrument, nachweislich dazu beitragen kann, dass Tourismusströme entzerrt werden kann. Und entzerrt werden heißt einmal raus aus der Stadt, rein in den ländlichen Raum. Brandenburg wäre das dann im Vergleich zu Berlin. Aber ich wollte zeigen, dass diese Entzerrung genauso innerhalb von Städten funktioniert tatsächlich. Dass eben Gäste, die diese Suche verwenden, inspiriert werden, eben vielleicht nicht gerade in Mitte zu buchen, sondern eben in den vielen anderen schönen Bezirken, die Berlin zu bieten hat. Und das Spannende ist eben auch, dass zum einen die positiven Effekte des Tourismus dann eben in diese anderen Bezirke getragen werden können. Wir wissen, dass Gastgeber in der Regel auch Tipps geben an ihre Gäste, wo sie einkaufen sollen, wo man gut isst und eben dann in der Regel die eigene Nachbarschaft empfehlen. Und so zeigt sich eben auch, dass dann eben die positiven wirtschaftlichen Effekte eben genau auch in dieser Nachbarschaft verbleiben, in der Gastronomie, im Einzelhandel und dergleichen mehr. Und wir wissen von unseren GastgeberInnen eben, dass das sehr positiv wahrgenommen wird. Und ich glaube, es ist auch im Sinne eines stadtverträglichen Tourismus, dass sich eben das nicht zu sehr konzentriert.
Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer öffentlichen Anhörung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich im Namen aller Ausschussmitglieder bedanken für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, für Ihre Auskunftsbereitschaft heute, für die vielen Dinge, die wir heute auch wieder lernen und erfahren durften von Ihnen. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen jetzt einen guten Nachmittag, freue mich auf ein Wiedersehen bei nächster Gelegenheit und weiteren Austausch. Vielen Dank.